Christus ist auferstanden. Christus wird's Christ. Ja, das ist ein Ruf, der muss uns erfreuen, weil er die Hoffnung, die Gläubige haben dürfen, hier ihren Ursprung hat. In der Auferstehung unseres Herrn. Um diese Freude geht es heute. Im ersten Brief an die Korinther, im Kapitel 15, was wir schon gehört haben, geht es ganz besonders um die Auferstehung. In keinem Kapitel des Neuen Testaments, habe ich mir angelesen, wird das so beschrieben, wie gerade hier von Paulus. Aber wie wir bemerken konnten, hatten die Korinther nicht diese Freude. Denn neben ihren anderen Problemen wie Gottesdienstordnung und so weiter, Spaltung, hatten sie eben die Leugnung der Auferstehung der Toten in ihrer Gemeinde angenommen. Vielleicht nur im Keim, aber sie war da. Scheinbar war es nur der Leib, um den es sich handelte, aber in Wirklichkeit stand das ganze Evangelium auf dem Spiel. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so war auch Christus nicht auferstanden, erklärt Paulus. Und wenn Christus nicht auferstanden war, so waren die Sünden der Gläubigen nicht hinweggetan. Und das Evangelium war nicht wahr. Was gäbe Schlimmeres für uns? In den ersten 11 Versen zeigte Paulus noch einmal auf, dass die Auferstehung Christi im Alten Testament angekündigt und später bezeugt ist. Und diese Zeugen nannte er mit Namen. Das waren nicht irgendwelche Menschen da hinten oder so, sondern es waren Kephas. Und die meisten lebten noch. Es waren nicht alle entschlafen. Man konnte da hinfahren. Man konnte nach Israel fahren. Klar, das hat ein paar Tage gedauert. Das geht nicht rein im Flieger, raus aus dem Flieger. Es dauerte schon ein bisschen, aber unterwegs konnte man sich dann die Frage stellen, sollte das wirklich falsch sein? Sicher. Wenn Gott so viele Menschen erscheint, so viele Zeugen, 500 bis 600 Menschen, die noch leben, und die Frauen ja nicht mitgezählt, obwohl die Frauen ja die Ersten waren, die am Grab waren und bezeugten, dass Christus auferstanden ist. Aber Frauenzeugnis galt leider damals nichts. Hier ist die Gleichberechtigung mal positiv zu bewerten. Nein, sie ist so auch so positiv zu bewerten. In den Versen 12 bis 19 zeigt Paulus dann auf, welche Auswirkung diese Leugnung hat. Was es bedeutet, wenn wir die Auferstehung des Leibes leugnen, wenn wir sagen, die hat es nicht gegeben oder die wird es nicht geben. Und das ist nicht eine Lehrfrage, wie zum Beispiel die Entrückung vor, während oder nach der Drangsalzeit. Der Tod, die Grablegung, die leibliche Auferstehung unseres Herrn, das sind das Kernstück des Evangeliums. Und das kann man nicht, auch nicht um des Friedens willen, diskutieren, verhandeln oder sonst irgendwie an die Seite schieben. Und Paulus packt die Korinther, die wie alle Griechen Wert auf Philosophie und Logik legten, mit den Widersprüchen in ihrer Annahme. Können wir in Vers 13 bis 19 lesen, und ich möchte aber nur 16 lesen. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Punkt. Und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, unsere Sünden sind nicht vergeben. Denn er ist dann für seine eigenen Sünden gestorben, was auch immer. Wenn Christus nicht auferweckt worden wurde, dann sind wir ja noch in unseren Sünden. Wir wären noch dem Gericht verfallen. Und anstatt Freude schon in dieser Welt zu genießen, entsagt man ihnen, nimmt Entbehrungen auf sich und sogar Leiden wie Paulus. Und wofür? Nutz und sinnlos. Es bringt nichts. Auch das Argument, Jesus könnte nicht sterben, da er ja Gott ist, sticht nicht. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Und das hat ja Jesus gerade bezahlt für uns. Er war ohne Sünde. Kein Mensch kann für andere Sünden sterben, nur für die eigenen. Und selbst das nicht richtig. Die Kreuzigung, die Leiden, die der Herr auf sich genommen hat, wäre alles umsonst gewesen, wenn es die Auferstehung des Leibes nicht gäbe. Und warum sollte er das tun? Das Evangelium errettet uns, wenn wir seine Botschaft im Gedächtnis behalten. oder einfach festhalten. Wenn wir das Wort nicht festhalten, errettet es nicht. Es ist leicht zu sagen, ich glaube, und sich dann zu den Gläubigen zählen zu lassen. Der wahre Gläubige hält aber an dieser Lehre fest, egal was ihm widerfährt. An Gutem, aber auch vor allen Dingen dann, wenn ihm Schlechtes widerfährt. Wenn wir das Evangelium anpassen an unsere Logik, wenn wir Veränderungen machen, es sogar verfälschen, dann ziehen wir uns selbst den Boden unter den Füßen weg, auf dem wir stehen, auf dem wir unsere Hoffnung bauen. Und dabei ist es unerheblich, ob es um die Jungfrauengeburt geht, um die Menschwerdung Gottes oder Tod und Auferstehung. Das sind die Grundlagen unseres Glaubens, da können wir nicht dran arbeiten. Ich kann das Fundament nicht kleiner machen, wenn das Haus so groß ist. Was soll das bringen? Das ist, als ob wir einen Motor hätten, ein Auto hätten ohne Motor. Ja, das fährt noch, aber nur bergunter. Und bergab heißt in diesem Fall in die Hölle. Doch Paulus zeigt auf, warum die Tatsache der Auferstehung unseres Herrn als Mensch, den man berühren konnte, der aß und trank, der sogar durch geschlossene Türen gehen konnte, Grundlage für unsere Freude ist, die uns zusätzlich zu unserer Sündenvergebung zuteil wird und die wir jetzt schon genießen dürfen. Seine Auferstehung ist nämlich erstens unsere Hoffnung auf die Auferstehung. Gibt uns seinem Leiden, das ist mein zweiter Punkt, einen Sinn. Und mein dritter Punkt, letztendlich einen vollkommenen Leib, der nicht stirbt, der unverweslich ist. Wir haben ja schon 1. Korinther einen ganzen Teil gehört und ich möchte uns die Verse dennoch noch mal lesen. Wir haben nicht Zeit dazu und es ist Ostern. Wir haben morgen frei, braucht keiner hetzen. Ich möchte uns lesen zu Punkt 1 die Verse 20 bis 28 aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber nach seiner Ordnung. Als Erstling Christus. Danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Denn alles hat er unter seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Paulus hat sozusagen das Trümmerfeld gezeigt, das entsteht, wenn die Auferstehung geleugnet wird. Alles kaputt. Und nun stellt er gerade diesen Trümmern gegenüber die triumphierende Tatsache, nun aber ist Christus auferstanden, der Erstling der Entschlafenen. Es geht nicht um die Lösung von Problemen, nicht um gedankliche Auseinandersetzung. Es geht um die Wirklichkeit. Christus ist auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Sein Sieg ist unser Sieg. Ein Sieg derer, die an ihn glauben, wie die Schrift es sagt. Wir sind aus dem Zustand errettet, in dem Sünde und Tod uns gefangen hielten. Auch die Verlorenen müssen nach ihrem leiblichen Tod fortleben. Aber dieses Leben draußen, wie es Offenbarung 22,15 sagt, in Finsternis, fern von dem Angesicht des Herrn, von seiner heiligen Macht, ist gerade nicht wirkliches Leben, sondern ewiger Tod, der zweite Tod, der ewige Tod, der von Gott trennt, die ewige Trennung von Gott. Allerdings bei der Auferstehung muss jedoch eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden. Ein jeder in seiner Ordnung. ein jeder nach seiner Abteilung, wie es auch übersetzt wird. Christus ist zuerst aus den Toten auferstanden. Er hat den Vorrang in allen und das nicht nur zeitlich, sondern er ist die Garantie, dass es die körperliche Auferstehung gibt. 1. Johannes 3,2: Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und Lukas Kapitel 24, die Verse 38 bis 43 möchte ich uns lesen. Und er, Jesus, sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an. Und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigt er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß vor ihnen. Jesus sagte selber, dass er einen Leib hat. Und den konnte man berühren. Einen Geist kann man nicht berühren. Er aß. Und weil er Fisch gegessen hat, hat er sicher auch getrunken, denn Fisch muss schwimmen. Dieser Auferstehungsleib wird frei von Sünde sein und von deren Auswirkungen. Und das werden wir später noch sehen. Obwohl Christus Gott ist, wurde er doch Mensch. Und als der auferstandene Mensch ist er der Erstling derer, die im Glauben gestorben sind. Seine Auferstehung schließt notwendigerweise die Auferstehung anderer, nämlich der Seinen, mit ein. Denn von was sollte er sonst der Erstling sein? Und Erich Sauer, ein deutscher Theologe, schrieb: Die Gegenwart ist Auferstehungszeit. Sie begann mit der Auferstehung des Erlösers und endet mit der Auferstehung der Erlösten. Und dazwischen liegt die geistige Auferstehung derer, die durch Christus ins Leben gerufen wurden. Wir leben also zwischen zwei Ostern. Und in der Kraft des ersten Ostern stoßen wir auf das letzte Ostern. Und darin liegt unsere Vorfreude. Wir werden sein wie er. Wollen wir nun uns die Verse 29 bis 34 anschauen. Wir werden feststellen, dass sogar das Leiden, das wir erleben müssen, das Leiden hat Sinn wegen der Auferstehung. 1. Korinther 29 bis 34. Was würden wir sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen? Und warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr? So wahr ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich sterbe täglich. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht. Denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Über Vers 29, da wurde schon viel geschrieben. Und manche meinen, das ist der schwierigste Vers des ganzen Neuen Testaments. Sicher, und das hat Andreas ja auch schon gesagt, meinte Paulus nicht, dass man sich für Tote taufen lassen könnte, damit diese gerettet werden. Das ist Lehre der Mormonen. Denn die Taufe rettet nicht. Sie ist ein Gehorsamsschritt. Wir haben uns nicht taufen lassen, damit wir gerettet werden, sondern weil wir gerettet sind, haben wir uns taufen lassen. Wir dürfen Ursache mit Wirkung nicht vertauschen. Das ist mehr als nur verwechseln. Man isst ja auch schließlich, weil man Hunger hat, und man hat nicht Hunger, weil man isst, oder? Also ich nicht. Unser Leben ist der Zeitraum, in dem wir den rettenden Glauben an Christus annehmen müssen, wie es uns Johannes 3,16 schreibt. Übrigens, wer diesen Vers nicht kennt, der schlag ihn nach in seiner Bibel und lerne ihn auswendig und 3,18 gleich dazu, für alle, die nicht 3,16 umsetzen wollen. Wenn uns die Taufe die Lebenden nicht rettet, kann sie auch Tote nachträglich nicht erretten, ist klar, oder? Und John MacArthur schreibt in seinem Kommentar zu 1. Korinther, dass für die Toten, dieser Ausdruck, für die Toten, auch aufgrund der Toten bedeuten kann. Denn es ist gut möglich, dass der Märtyrertod eines Gläubigen, einen Gläubigen dazu gebracht hat, sich zu überzeugen. Jetzt bin ich durcheinander, jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Es ist gut möglich, dass der Märtyrertod eines Gläubigen Menschen überzeugte, dass es besser ist, für Gott zu sterben, als für die Welt zu leben. Wir sollten uns nicht sorgen über das, was wir nicht im Wort Gottes verstehen, sondern über das, was wir verstehen. Johannes 3,16 bis 18. In Vers 30 geht Paulus weiter, indem er die Schwierigkeiten und Leiden im Dienst für den Herrn aufzeigt, den er und auch seine Mitstreiter erdulden mussten. Und das war nicht wenig. Welchen Wert hätte es, gegen wilde Tiere zu kämpfen in der Arena oder sich gegen Menschen, die sich wie Tiere benehmen, aufzustehen? Denn Paulus schrieb ja den Brief an die Korinther aus Ephesus, wo er sich gegen den Silberschmied Demetrius und den von ihnen aufgehetzten Meute der Epheser behaupten musste. Apostelgeschichte 19 lesen wir das. Alles Leiden macht nur Sinn, wenn es die Auferstehung der Toten auch gibt. Alle Märtyrer bis dahin, zum Beispiel Stephanus oder Jakobus, der Bruder des Johannes, haben den Herrn erlebt. Jakobus war Apostel, er kannte den Herrn, gehörte zu dem Inner Circle, sah ihn auf dem Verklärungsberg. Er wusste, wofür er starb, für den Herrn, den Christus, der ihn aus den Toten auferwecken wird, gleichgestaltet wie er. Wenn das aber alles nur eine gut gemeinte Idee eines Wanderpredigers wäre, wenn Tote nicht auferweckt werden, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, als Judah eine Verheißung bekam von Jesaja, ich weiß es jetzt nicht mehr, ich will jetzt nichts Falsches sagen, dass sie untergehen werden. Lasst uns das irdische Leben genießen, mit anderen Worten. Das ist aber die Einstellung derer, die nicht an die Auferstehung glauben. Ihnen ist egal, was nach dem Tod kommt, weil sie nicht mal an die Hölle glauben. Wer nicht an Gott glaubt, glaubt nicht an die Hölle. Und wer nicht an die Hölle glaubt, glaubt auch nicht an Gott. Das muss uns klar sein. Man kann die Auferstehung gedanklich leicht streichen und meint damit unnötige Anstöße für die Menschen im antiken Rom, wie in der heutigen Zeit, in der modernen Zeit, beseitigt zu haben. Kein Problem. Hey, man muss das geistig sehen. Nein. Und bei dieser Auferstehung handelt es sich auch nicht um die Unsterblichkeit der Seele. Natürlich ist es wahr, dass der Tod die Seele nicht antasten kann. Es geht aber nicht nur um die Seele, sondern um die Auferstehung des Leibes. Gott hat es mit Menschen zu tun. Und der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Im Tod wird die Seele vom Körper getrennt. Mag der Mensch glücklich oder unglücklich gewesen sein, errettet oder verloren sein, das ist so. Und in diesem Zustand ist der Gläubige weder mit Herrlichkeit bekleidet, noch an dem Ungläubigen das Gericht ausgeübt worden. Das kommt noch. Sobald man deshalb die Auferstehung leugnet, leugnet man die wahre Beziehung zu Gott und die Beziehungen Gottes zu uns Menschen. Und man macht den Tod zum Ende von allem. Nach dem Tod kommt nichts mehr. Nirvana. Und das ist genau nach dem Sinne derer, die nicht an Gott glauben wollen, die seine Gnade ausschlagen, die verloren gehen. Aber weil es die Auferstehung gibt, macht jede Anstrengung, jede Arbeit, alle Mühsal und auch alles Leiden einen Sinn. Es ist nicht nutzlos. Paulus schreibt an die Römer, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Liebe Zuhörer, ich will mir nicht anmaßen, eure Leiden zu kennen Ich will sie auch nicht beurteilen. Denn ich weiß natürlich nicht, was dich bedrückt. Ich weiß nicht, welche gesundheitlichen Herausforderungen du hast. Ob du trauerst wegen Verwandten, die nicht mehr da sind, oder Freunden, die nicht mehr unter uns weilen. Vielleicht bist du auch besorgt um deine Kinder, um deine Eltern, um deine Verwandten, deine Geschwister, weil sie den Herrn noch nicht angenommen haben. Aber sei dir gewiss, Christus kennt deine Leiden. Er sorgt sich um dich persönlich. Und darum haben wir die Hoffnung, von der wir in Offenbarung lesen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist weggegangen. Darum bedenke, alles Leid dieser Zeit ist begrenzt auf das Hier und das Jetzt. Es hat ein Ende, das hat ein Ende. Aber die Ewigkeit hat keins. Unsere Hoffnung ist, bei Christus zu sein. Unsere Freude ist, bei Christus zu sein. Die Ewigkeit liegt vor uns. Und die Freudigkeit und die Herrlichkeit, die wir beim Herrn und am Herrn haben dürfen, wiegt alles Leid dieser Welt auf. Lass dich nicht runterziehen. Lass dich nicht runterziehen von den Problemen, die dich jetzt hier umfangen. Möge es Arbeitslosigkeit sein, Inflation oder was auch immer. Denk nicht, es ist sowieso alles egal. Denn das ist es nicht. Egal ist es nur für die, die Christus nicht angehören, die ihn ablehnen, denn sie haben keine Hoffnung über den Tod hinaus. Es gibt eine Auferstehung. Es gibt einen Lohn für deine Treue. Und wie er bereit war, in dieser Welt zu leiden, sollen auch wir bereit sein zu leiden. Nicht nur das, es wird uns sogar glückselig machen. Lesen wir in der Bergpredigt, Kapitel 5, Matthäusevangelium, 11 bis 12. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Selbst Christen können verzweifeln, keine Frage. Das kommt meist aber daher, weil sie nicht mehr auf Jesus schauen. Sie haben sich durch den Umgang mit anderen Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, den Blick ablenken lassen. Darum warnt Paulus ja in Vers 33 vor dem schlechten Umgang, der gute Sitten verdirbt. Wir sind zwar in dieser Welt und können nicht auf viele Geschehnisse wirklich Einfluss nehmen, aber mit wem wir uns treffen, mit wem wir uns an Umgang pflegen, darauf haben wir sehr wohl Einfluss. Menschen, die uns nicht im Glauben erbauen und zurechtweisen, sondern wegführen, sind eine schlechte Gesellschaft. Und diesen Umgang, den müssen wir einschränken oder sogar ganz aufheben, so schwer es uns fallen mag. Paulus predigt kein Wohlfühlevangelium. Er weist darauf hin, welche Schwierigkeiten und Leiden er und seine Mitstreiter für das Evangelium erdulden müssen. Und wenn du gläubig bist, bist du ein Mitstreiter am Evangelium. Und in diese Gesellschaft gehören auch alle, die jetzt in der Gnade Jesu Christi leben. Wir sind da nicht ausgenommen. Aber nicht in diesem Leben ist uns diese vollkommene Freude versprochen. Denn wir werden erprobt für das Reich. Wir müssen erkennen, ob unsere Treue Gott gegenüber standhält. Ob wir im Leiden auf ihn schauen und nicht auf uns. Wenn du auf ihn schaust, wirst du auch seine Verheißungen, seine Versprechen erkennen und sie auch für dich in Anspruch nehmen. Du wirst nicht sagen, nein, das gilt mir jetzt nicht, weil ich bin ja so ein schlechter Christ. Ja, du bist einer, ich auch, also ich vielleicht sogar noch mehr. Aber wir dürfen es annehmen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, es ist sanft. Es ist kein schweres Joch. Und wenn wir das annehmen, dann haben wir und dürfen wir diese Vorfreude schon haben, die sich letztendlich in der Ewigkeit als vollkommene Freude darstellen wird. Und es wird die jetzige Mühsal um ein vielfältiges erträglicher machen. Wenn du allerdings verzweifelst, dann überprüf deinen Umgang. Denn Umgang verstirbt gute Sitten. Kommen wir nun zu der Frage, wie wird denn der Auferstehungsleib aussehen? Der vollkommene Leib nach der Auferstehung. 1. Korinther schreibt Paulus 35 bis 49, Kapitel 15. Aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Du Gedankenloser, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, wie er es etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Nicht alles Fleisch ist von der gleichen Art, sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fische, anders das der Vögel. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond. Und einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich von dem anderen im Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird erweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Paulus hat die Frage erwartet, wie wird der Auferstehungsleib sein? Und auf diese Frage gibt er keine eindeutige Antwort. Also du wirst glänzen oder so weiter. Nein. Er bezeichnet vielmehr solchen Fragestellern erstmal als du Narr, du Gedankenloser. Man könnte auch sagen, du Dummkopf. Schau doch in die Natur, da siehst du doch, was passiert. Wir müssen unterscheiden, ob Fragen ernst gemeint sind, ob sie wirklich dazu dienen, um Wissen zu erlangen, oder ob sie eine versteckte Kritik an die Aussagen sind, die wir getätigt haben. So wie die Sadduzäer Jesus fragten, wie wird es im Himmel sein? Da ist ein Mann oder eine Frau. Die hatte 7 Männer und wer wird der Erste sein? Sie wollten nicht wissen, wie es im Himmel ist. Sie wollten Jesus bloßstellen. Auf solche Fragen, lass sie fragen. Brauchen wir nicht unbedingt Antworten. Es heißt zwar in Galater 6,7, was man sieht, das wird man ernten. Aber auch hier sollte man nicht wieder etwas verwechseln, nämlich das Gleiche mit dasselbe. Wenn zwei dasselbe tun, ist es noch lange nicht das Gleiche, sagte mein Vater. Klar, wenn er meinen Bruder gehauen hat, dann war das was anderes, als wenn ich ihn gehauen habe, also mein Bruder. Wir haben beide das Gleiche getan, aber es war nicht dasselbe. Meistens kriegte ich die Antwort. Wir haben zu unterscheiden. Wer Weizen sät, der braucht keine Angst haben, dass er Roggen erntet. Warum? Weil das Weizenkorn nur Weizen hervorbringt. Denn so war Gottes Plan. Aber das Weizenkorn, das gesät wird, stirbt. Du erntest nicht das gleiche Weizenkorn. Und was aus dem Korn hervorkommt, wir werden es in ein paar Tagen sehen oder ein paar Wochen, das sieht auch erstmal ganz anders aus. Das ist nämlich ein Halm, der aus diesem Weizenkorn hervorsprießt. Es ist nicht das Korn, was da gleich so aussieht. Das kommt zum Schluss. Es hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit der Saat, oder? Und wer sich nicht auskennt in der Landwirtschaft, der könnte auch Weizen von Gerste nicht unbedingt unterscheiden. Also ich tue mich heute noch schwer damit, obwohl ich mal auf dem Bauernhof gearbeitet habe. Und doch, was ernten wir? Weizenkörner und Stroh. Und es ist gut zu wissen, dass Gott das nie verwechselt oder sich auf den Zufall verlässt, dass wir vielleicht doch noch Roggen daraus kriegen. Das wäre tragisch. Gott weiß genau, was er tut. Und er gibt den Leib. Er gibt es, nicht der Zufall. Aber Paulus bleibt nicht bei der Ernte stehen, bei dem Gras. Er schaut auch in die Tierwelt. Und dabei unterscheiden sich die Tiere ja nicht nur im Fleisch. Also Hühnchen schmeckt anders als Pute und Pute schmeckt anders als Schwein, Schwein wieder anders als Rind, sondern auch der Charakter der Tiere ist unterschiedlich. Also selbst wenn sie von der gleichen Art und Rasse sind, wer zwei Hunde mal hatte, der weiß, wie die. Eine kann ruhig sein, dem ist alles egal, und der andere, der geht los, sobald er eine Katze riecht. Aber auch da bleibt Paulus nicht stehen. Er sagt, nicht nur hier auf dieser Welt, er geht sogar bis ins Weltall. Auf dem ersten Blick, wenn wir in den Himmel schauen, sehen doch alle Sterne gleich aus, oder? Kleine, helle Pünktchen. Aber wenn man doch mal etwas näher hinschaut, sieht man, der eine ist ein bisschen größer, der andere ein bisschen kleiner. Manche wandern sogar über den Himmel. Das kann man beobachten. Das sind zwar keine Sterne, sondern das ist Saturn und Jupiter, aber sie leuchten. Und das kann man mit bloßem Auge erkennen. Man braucht da kein Teleskop für. Das ist doch wunderbar. Und daraus folgert Paulus, was gesät wird und was auferweckt wird in den folgenden Versen 42 bis 44. Gesät wird in Verweslichkeit, in Unehre, in Schwachheit und ein natürlicher Leib. Aber auferweckt wird ein Unverweslichkeit, in Herrlichkeit, in Kraft und ein geistlicher Leib. Und wenn du ehrlich bist, wirst du feststellen, dass die Saat eher deinem Naturell entspricht, als das, was hinten rauskommt, oder? Oder sagst du, hey, ich bin unverweslich, ich bin herrlich, ich habe Kraft und geistlich bin ich auch noch. Leider nicht. Schön, wenn du es von Herzen aus sagen könntest. Zeig mir, wie es geht. Nein, ich brauche das Wort lesen, dann weiß ich, wie es geht. Aber wenn unsere Natur der Ernte dem auferweckten Leib entspricht, dann sind wir beim Herrn. Das ist das Wunderbare. Dann wird der Leib so sein, wie die Ernte sein soll. Paulus spricht übrigens von einem geistlichen Leib. Aber das bräuchte er nicht erwähnen, wenn der Leib keine Auferstehung erfahren würde. Wenn er tot bliebe, wenn er in der Erde bliebe, wenn er verwesen würde. Und wenn die Seele dann irgendwie körperlos umherschwirren würde. Wir haben einen Leib. Paulus nennt ihn aber geistlichen Leib, weil er eben nicht aus Geist besteht, wie aus einem feinen Stoff, sondern weil er vom Heiligen Geist gestaltet und wirklich regiert wird. Noch kämpft ja der Heilige Geist gegen unsere Natur, gegen unser Fleisch. Aber dieser Leib, den wir jetzt haben, ist dann kein Hindernis mehr für das volle Leben des Geistes, sondern steht seinem Wirken in Unverweslichkeit, in Herrlichkeit und Kraft zur Verfügung. Das ist doch etwas, auf das man sich wirklich freuen kann. Und in 50 bis 57 beschreibt Paulus den Sieg der Auferstehung. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch ererbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Das ist kein Geheimnis, etwas Mythisches, sondern das war einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden. Unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Hosea. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, Fleisch und Blut gehört zu diesem verweslichen Leib. Darum müssen wir auch und die Lebenden bei Christi Wiederkunft verwandelt werden. Und ich hoffe für uns alle, dass wir das erleben. Aber wenn es nicht so ist, es ist nicht tragisch. Denn alle, die seiner Gemeinde angehören, werden umgewandelt werden. Die Lebendigen wie die Toten. Und es ist egal, wie du stirbst, beziehungsweise wie du begraben wirst. Es wäre doch tragisch für all die Feuerwehrmenschen, Feuerwehrleute, die ihr Leben zum Beispiel bei einem Häuserbrand hingegeben haben, die verkohlt sind und sie kämen nicht in den Himmel, obwohl sie gläubig waren. Es gibt ja auch gläubige Feuerwehrmänner. Und das Meer, das gibt ja auch seine Toten her. Also du kannst tun und lassen, was du willst. Du wirst einmal vor dem Thron des Herrn erscheinen. Entweder durchs Gericht hindurch, weil du ihn in deinem Leben angenommen hast, oder zum Gericht hin. Und du wirst nicht sagen, ja, Gott, der habe ich aber ein Schnippchen geschlagen. Ich habe mich verbrennen lassen, ich habe meine Asche übers Meer auswerfen lassen und da wird nichts mehr kommen. Ah, falsch, völlig falsch. Lass dich nicht verleiten. Fleisch und Blut, das gehört zum verweslichen Leib. Aber der Sieg ist uns in Christi, durch Christus, durch seine Auferstehung geschenkt worden. Er hat ihn errungen. Und er wird uns zuteil. Und das mehr als wie, wenn wir sagen, oh, Deutschland hat im Fußball gewonnen. Hey, wir sind Weltmeister. Ich habe weder mitgespielt, noch habe ich dafür geschrien. Ich habe nicht mal an DFB irgendwelche Gelder gezahlt. Und trotzdem fühle ich mich als Weltmeister. Aber hier kannst du sagen, hey, ich habe gewonnen. Nicht ich, Christus. Und er hat mich teilhaben lassen. Aber eine Teilhaftigkeit, wie der Zeugwart oder der Koch, der die Mannschaft unterstützt hat. Das ist ganz was anderes. Und das Beste ist, für alle, die jetzt krank sind, unser Auferstehungsleib ist nicht mehr der Sünde und deren Folgen unterworfen. Es gibt keine Alterserscheinungen, es gibt keine Vergesslichkeit, keine Krankheiten, kein Krebs, keine Multiple Sklerose, keine Rückenschmerzen, keine Migräne, keine Sehschwäche. All diese Krankheiten sind weg. Ich weiß, ich hatte mal Rückenschmerzen, aber die sind lang nicht so groß wie bei anderen. Aber sie können schlimm sein. Wer mal Hexenschuss hat und kommt nicht aus dem Bett raus, der weiß, wovon ich rede. Alles weg. Du brauchst auch keine Angst haben, dass du sie bekommst. Übergewicht, Untergewicht, kein Problem. Wir werden nicht allwissend sein. Wir werden nicht allgegenwärtig sein. Das ist nur Gott vorbehalten. Aber wer weiß, vielleicht können wir durch geschlossene Türen gehen. Wir lesen nichts darüber, dass es nur Gott vorbehalten ist. Und wenn es nicht so ist, auch nicht schlimm. Aber der Tod hat keine Macht mehr über uns. Das ist das Allerwichtigste. Der Tod ist eine Folge der Sünde. Die aber hat der Herr doch ans Kreuz auf sich genommen. Und MacArthur schreibt dazu, wo Sünde beseitigt wurde, kann der Tod nur das irdische Leben unterbrechen und das himmlische einleiten. Das hat Christus für die getan, die an ihn glauben, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. 1. Johannes 2,12. Und im letzten Vers macht Paulus die Anwendung von diesem Kapitel deutlich. Vers 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Wir wissen, warum wir arbeiten, warum wir predigen, warum wir Gemeindesitzungen machen und. Wir wissen sogar, warum wir leiden. Und dass der Lohn Ewigkeitswert hat. Im normalen Leben ist es oft so, du stehst am Fließband, weißt nicht so recht, wo und wie das Produkt verwendet oder ob es eingebaut wird. Vielleicht wird es auch ganz weggeworfen, weil bei der Nachbearbeitung da irgendjemand oder irgendetwas falsch gelaufen ist. Du kennst vielleicht noch den Geschäftsführer von deiner Firma, aber den obersten Boss, weil es ja irgendein Tochterunternehmen ist, den hast du vielleicht mal im Fernsehen gesehen, wenn überhaupt. Also ich habe meinen noch nie gesehen. Und die letzte Lohnerhöhung ist von einer Inflation aufgefressen worden. Das ist so, kein Problem. Bei Gott ist das anders. In seinem Wort kannst du ihn kennenlernen. Wir haben die Bibel vollständig. Du weißt, was er will. Sein Lohn ist ein Spitzenlohn, denn du musst keine Inflation fürchten. Und sollte man nicht darin alles, was man hat, investieren? Jeder Anleger würde normalerweise so handeln, wenn er wüsste, 100% Gewinn und noch mehr. Und wir haben einen Gewinn, das ewige Leben. Wir werden einen himmlischen Auferstehungsleib bekommen. Freue dich drauf. Sei aufrichtig dankbar und das jeden Tag, dass du am Sieg Jesu Christi teilhaben darfst, als hättest du mit ihm gerungen. Und du kannst deine Dankbarkeit durch dein Mitwirken am Reich Gottes zum Ausdruck bringen. Keine Angst, bei Gott zählt nicht das Können, sondern das Wollen. Er rüstet dich aus und nicht, was du kannst, sondern was er von dir will, das sollst du tun. Sein Wunsch ist ein gehorsames Herz ihm gegenüber. Ein Gehorsam, der aus der Ehrfurcht und der Liebe ihm gegenüber entspringt. Christus ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist eine unumstößliche Wahrheit. Und wir, die wir an ihn glauben, wie Johannes 3,16 beschreibt, werden ebenso auferstehen. Und diese Aussicht, die sollte uns zum Jubeln bringen. In schwierigen Zeiten genauso wie in guten Zeiten. Sie sollte uns Trost und Ermunterung sein. Und diese Freude, die sollte ansteckend sein. Ansteckend wie Covid, sodass sie andere mitreißt. Aber in der Freudigkeit zum Herrn. Und wir dürfen diese Freude doch jetzt schon haben. Wenn du diese Freude nicht hast, dann geh zum Herrn. Bereite dein Leben vor ihm aus. Zeig ihm deine Sünden, er kennt sie sowieso. Gib sie ihm, er will sie haben. Denn er nimmt sie mit ans Kreuz. Und wenn du das tust, dann bekommst du das ewige Leben. Diesen unverweslichen Auferstehungsleib ist dein. Er ist dir versprochen. Du hast ihn nicht sofort, aber er kommt. Lass dich darauf ein. Sei nicht gedankenlos, sei kein Narr. Du wirst mehr gewinnen, als du investierst. Denn was verlierst du, wenn du das nicht annimmst? Du kannst nur den Tod verlieren und die ewige Verdammnis. Gegen das ewige Leben eintauschen und die ewige Herrlichkeit, die wir bei Gott haben dürfen. Das ist ein Tausch, oder? Lass dich darauf ein. Amen.
Unser himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du deinen Sohn Jesus Christus auferweckt hast. Ohne dieses Erlösungswerk, ohne sein Leiden, Sterben, sein gerechtes Leben und sein Auferstehen, wären wir alle hoffnungslos verloren. Du bist uns mit so viel Liebe und Hingabe nachgegangen und du willst uns so viel mehr geben, nicht nur einfach irgendwie im Himmel leben zu können, sondern du willst uns einen neuen Leib geben, eine Herrlichkeit, eine Verbindung mit dir, wie wir sie hier auf der Erde gerade mal ein bisschen erahnen können in unserem Geist. Danke für dieses wunderbare, wunderbare Geschenk, das du uns gibst in der Auferstehung deines Sohnes. Mehre unsere Freude, gib uns alle offene Augen zu erkennen, was du tatsächlich gegeben hast, dieses große Geschenk erfassen zu können, damit über unsere Freude überschwänglich wird und unsere Liebe zu dir wächst, zu dem, der uns zuerst geliebt hat und der seine Liebe so wunderbar am Kreuz bewiesen hat. Danke, himmlischer Vater, dir sei Anbetung und Ehre gebracht. Amen.